Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Wenn man rechtsextreme Einstellungen hat oder wenn man rechtsextreme Einstellungen in Ordnung findet oder wenn man in der Lage ist, die mindestens zu ignorieren, dann kann man das natürlich okay finden, dass die AfD nach der Wahl in Hessen wohl die zweitstärkste Kraft ist mit 18%. Alle, die das nicht haben, müssten eigentlich mit ein bisschen Entsetzen auf diese Ergebnisse schauen. In Bayern war es auch nicht viel anders. Da ist es vermutlich der dritte Platz mit fast 15%. Kann man sich das als Nicht-Extremist irgendwie schönreden? Vielleicht ja so, dass der Westen und der Osten sich doch näher sind als oft behauptet, weil die AfD offensichtlich auch im Westen gewählt wird. Wir analysieren den Abend gestern jetzt aber nochmal in Ruhe und ein bisschen weniger zynisch. Wir wollen wissen, warum der AfD das gelungen ist und sprechen mit Johannes Hilje. Er ist früherer Wahlkampfmanager der Grünen in Europa. Heute ist er Politik- und Kommunikationsberater, hat viel über die AfD geschrieben. Herr Hilje, hallo, guten Abend.
Guten Abend, Herr Stocke.
Was hat denn die AfD aus ihrer eigenen Sicht oder der ihrer Wähler genau richtig gemacht?
Ja, das mit dem richtig gemacht ist wahrscheinlich auch das richtige Stichwort, weil es gibt ja diese sehr interessante und gleichzeitig auch durchaus besorgniserregende Zahl von gestern, dass 85% der AfD-Wähler in Bayern sagen, dass ihnen egal sei, dass die AfD als rechtsextrem gelte, solange sie die richtigen Themen anspreche. So, und ich glaube, da steckt ziemlich viel drin in dieser Zahl. Und ich glaube, eine Erklärung ist, dass die AfD sich und ihre Wählerschaft in einem ja rechtspopulistischen Weltbild eingerichtet hat, in der die AfD die einzige politische Kraft ist, die so ja unbequeme Themen wie Clankriminalität oder Asylprobleme anspricht und dabei dann auch die vermeintlich wahren Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertritt. Und ein Teil der AfD Anhänger hat ohnehin ein offen rechtsextremes Weltbild. Der andere Teil arrangiert sich dann aber mit diesem Rechtsextremismus-Vorwurf, weil die AfD eben den Rechtsextremismus enttabuisiert. Sie umhüllt ihn mit einem bürgerlichen Mantel, tut so, als würde sie alles ja nur im Interesse des Volkes tun, eine völlig demokratische Agenda verfolgen und macht sich aber im Zuge dessen eigentlich zur erfolgreichsten Bewegung der Normalisierung rechtsextremer Positionen in der Bundesrepublik, würde ich sagen.
Sie haben gerade gesagt, vermeintlich in so einer Welt, in der Sie die einzigen vermeintlich sind, die diese Themen, diese unbequemen Themen ansprechen, haben Sie gesagt. Jetzt ist das ja aber nicht so. Also es ist ja nicht so, als würden so angeblich unbequeme Themen, Clankriminalität oder auch Migration, nicht auch von den anderen Parteien angesprochen werden und zum Teil ja auch in einer Art und Weise, dass man sich fragt, welcher Satz war jetzt von der AfD und welcher von einem vielleicht ein bisschen populistisch sprechenden Menschen einer anderen Partei. Also liegt es auch ein bisschen daran, was die anderen falsch machen?
Auch. Also der Erfolg der AfD ist immer eine Mischung aus Schwäche der anderen und eigener Stärke. Also die AfD mobilisiert ja mittlerweile mit zwei Angsterzählungen. Das ist einmal die Migration und zum Zweiten die Transformation. Bei der Migration warnt die AfD vor kultureller Überfremdung, bei der klimaneutralen Transformation vor einer angeblichen ökodiktatorischen Umerziehung. Also sie greift beides mal im Grunde ökonomische Sorgen auf, überlagert und verstärkt sie dann aber mit kulturellen Ängsten. Und dass diese Strategie dann aber aufgeht, hat auch natürlich dann etwas mit dem Verhalten der demokratischen Kräfte zu tun, weil beispielsweise die Ampelparteien der AfD durchaus so etwas wie eine emotionale Mobilisierungsgrundlage bieten, indem sie gerade in diesen Themenbereichen Migration und Transformation, ich würde sagen, weder Handlungsfähigkeit noch Hoffnung ausstrahlen. Und auch die Union hat ihren Anteil, weil sie hat ja gerade in der Asylpolitik in den letzten Wochen mit Obergrenzen ja im Grunde nur Scheinlösung angeboten oder eben auch mit dieser vermeintlichen Konkurrenz um Zahnarzttermine Sündenbocke konstruiert, die auch die AfD verwendet. Also da gießt die Union dann Feuer oder Öl, besser gesagt, in das brennende Feuer der AfD.
Mhm. Sie haben diese 85% genannt, die sagen, ja, also auch wenn da Rechtsextreme dabei sind oder rechtsextreme Positionen, ist mir egal, solange die richtigen Themen angesprochen werden. Jetzt kann man theoretisch sich natürlich auch diese Zahl angucken, diese 18% in Hessen, wo es eben wirklich der zweite Platz ist, wo man sagen kann, okay, da sind eben von den Wählenden 18%, die entweder selber rechtsextreme Einstellungen haben oder die eben auch sagen, ja, kann ich mit leben. Und die AfD schafft es halt, die zusammenzusammeln. Wenn man das so sagt, dann nimmt man es aber auch irgendwie natürlich ein bisschen hin. Was könnten die anderen denn besser dagegen tun, um zu sagen, hey, Moment mal, also abgesehen von dem wirklich im Kern rechtsextrem gefestigten Menschen, die ich natürlich vielleicht von Seiten der anderen Parteien nicht mehr kriege, aber was können sie gegen die anderen tun?
Ja, also ich glaube, wir können erstmal festhalten, dass es bisher so etwas wie eine große Strategielosigkeit im Umgang mit der AfD auf Seiten der demokratischen Kräfte gibt. Und eine Antwort kann sicher nicht sein, dass man sich an rechtspopulistische Positionen annähert. Aber man kann der AfD, finde ich, durchaus die emotionale Mobilisierungsgrundlage entziehen. Also darüber haben wir gerade eben schon so ein bisschen gesprochen. Das hieße dann beispielsweise für die Modernisierungsagenda der Ampel, dass man stärker Vertrauen in diese Veränderungspolitik herstellen muss. Und Vertrauen in Veränderung braucht auch das Versprechen, meine ich, auf ökonomische, auf soziale und alltagskulturelle Sicherheit. Und die Veränderung muss auch so etwas wie eine identitätsstiftende Vision sein. Das klingt jetzt alles so ein bisschen blumig, aber wenn man beispielsweise mal...
Ich versuch das mir gerade in so eine Aussage von Olaf Scholz zu übersetzen und krieg's nicht so richtig hin.
Ja, ich kann jetzt auch leider nicht mit einem Beispiel von Olaf Scholz dienen, aber ich wollte gerade ein anderes Beispiel geben, nämlich Joe Biden macht das in den USA, finde ich, ganz gut. Der hat da ja auch die klimaneutrale Transformation angestoßen mit einem historischen Investitionsprogramm. Und der macht aus diesem Transformationsprojekt im Grunde so etwas wie ein identitätsstiftendes Projekt der Mittelschicht. Also er sagt, dass die Mittelschicht ja ohnehin die amerikanische Wirtschaft schon mal aufgebaut hätte und jetzt würde sie es ein weiteres Mal tun. Und er setzt damit sozusagen die Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die Ingenieure, die setzt er auf den Fahrersitz der Transformation und hat da ja auch viele Jobs im Infrastrukturbereich beispielsweise geschaffen. Das sind auch Jobs, da braucht man keinen College-Abschluss für. Also er hat sozusagen da die Arbeiterinnen und Arbeiter wirklich ins Zentrum einer Transformationserzählung gesetzt. Und das fehlt der Bundesregierung vollkommen.
Das wäre beim Thema Migration jetzt bei uns, dass wir schaffen das.
Ja, wobei ich glaube, also bei der Migration, da gibt es sicher unterschiedliche Aspekte, die eine Rolle spielen müssten bei so einer konstruktiveren Erzählung und einer Erzählung, die jetzt nicht diese ganzen Stichworte und negativen Perspektiven der AfD übernimmt. Also einmal ist es sicher so, dass es da einen Bedarf in der Bevölkerung nach so etwas wie Ordnung gibt. Weil gleichzeitig gibt es ja auch den Bedarf nach Humanität, aber Humanität wiederum kann man meines Erachtens auch nur erreichen, wenn so etwas wie Ordnung herrscht in diesem ganzen Bereich. Und gleichzeitig wissen aber auch viele in der Gesellschaft, dass wir Fachkräfte brauchen. Also auch die könnte man im Grunde zum Teil eines Modernisierungsprojekts machen und als Akteure einer solchen Erzählung machen und daraus auch im Grunde ein Wir machen. Also die Fachkräfte und wir machen das zusammen, das Land modernisieren, unsere Wirtschaft auf Klimaneutralität umstellen. Aber ich vermisse solche positive Chancen erzählen vollkommen und wir haben uns da, oder die demokratischen Kräfte haben sich da vollkommen auf diese destruktiven, negativen Aspekte des Rechtspopulismus eingelassen und das ist höchst gefährlich.
Johannes Hilje sagt das über den Erfolg der AfD bei den Wahlen in Hessen und Bayern. Er beschäftigt sich mit der Partei schon länger, berät die Politik. Herr Hilje, ich danke Ihnen fürs Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke auch, schönen Abend noch.